Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Sehr ernüchterndes, was wir über die ersten Jahre des BND wissen. Etwa, dass Kanzler Adenauer mithilfe dieses Dienstes seine politischen Gegner ausspionieren ließ. Aber nicht nur das. Der BND spannte offenbar auch zahlreiche Spitzenjournalisten für seine Dienste ein. Das betraf große Zeitungen, aber auch den Deutschlandfunk. Also auch unser Haus. Der Gründungsintendant vor 60 Jahren hieß Hermann Starke und arbeitete, laut Recherchen des Historikers Klaus-Dietmar Henke, für den BND. Guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Balzer.
Was genau wollte der BND von Hermann Starke?
Der Herr Starke, Hermann Franz Gerhard hieß er ja, HFG, das war sozusagen sein Branding. Und er war 2 Jahrzehnte lang, von Anfang der 50er Jahre bis Anfang der 70er, war er V-Mann des BND mit der Nummer 16137 und hatte auch einen schönen Decknamen, der hieß Stolze. Und Herr Starke war doch ein etwas stärkeres Kaliber als andere, denn er bezog monatlich 500 D-Mark Agentenlohn. Das war damals das Doppelte eines Arbeitslohns für einen normalen Arbeiter und ziemlich genau der Durchschnittsverdienst in der Bundesrepublik 1961, also zusätzlich zu seinem Intendantengehalt, was ja wahrscheinlich auch einigermaßen auskömmlich war.
Und was genau wollte der BND von ihm an der Spitze als Gründungsintendant des Deutschlandfunk? Was genau hat der BND von ihm erwartet und was hat er bekommen?
Zunächst, glaube ich, muss man darauf hinweisen, dass die Tatsache, dass Starke, der Gründungsintendant von 61 bis 66, ein BND-Agent war, von ziemlicher, nicht historischer sowieso, aber auch kultureller Bedeutung ist, weil Starke war eine herausragende Persönlichkeit der Mediengeschichte. Als Abteilungsleiter Politik im NDR, sofort nach dem Krieg, bekämpfte er ja Adolf Grimme, den großen Mann des Deutschen Rundfunks. Jeder kennt den Fernsehpreis. Er verleumdete ihn damals schon, Anfang der 50er, als er mit dem BND anbandelt. Und seine sehr progressiven, großartigen Mitarbeiter im NDR damals als kommunistische Agentenzentrale. Und 5 Jahre lang ist er immerhin Gründungsintendant dieses wunderbaren Sender, wenn ich das gleich hier einfügen will, höre ich jeden Morgen. Also anschließend, 66, geht er weg, wird angeworben vom Springer Verlag.
Er geht aber früher weg als geplant. Ne? Er verlässt den Deutschlandfunk 1 Jahr früher, als sein Vertrag eigentlich enden würde. Warum?
Ja, das warum weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er wegging, weil er von Springer angeworben wurde. Der Springer erwartete sich einiges für seine Welt und der Starke setzt dort seine engen Beziehungen zu Gehlen fort und dem BND und plaudert alles Mögliche aus. Das wird die Welt auch interessieren. Und erst 1972, als dann die große Reform des BND dann Platz greift, da wird Starke dann als langjähriger Agent der Inlandsspionage vom BND abgeschaltet. Dann gibt es auch kein Geld mehr. Ja, und dann haben Sie gefragt,
was hat er in der Zeit, als er an der Spitze des Deutschlandfunks stand, hat er da genau getan?
Die Figur Starke stand in meinen Recherchen ja nicht im Mittelpunkt, aber er kommt halt als einer der sehr vielen Pressesonderverbindungen des BND vor. Und aus den Unterlagen, die hier glücklicherweise erhalten geblieben sind, da geht doch ziemlich viel Unschönes über den Intendanten hervor, um es mal freundlich auszudrücken. Also schon 1954 freut sich der BND, da ist er ja noch nicht beim Deutschlandfunk, da gibt es ihn noch gar nicht, steht da schon drin in den Akten, verhindert erfolgreich abträgliche Nachrichten über den BND. Dann gibt er, und das, damit ist etwas härter, er gibt vertrauliche Auskünfte aus dem Deutschlandfunk ganz freigebig nach Pullach. Er lässt sein Personal, also so jemand wie Sie, gelegentlich vom BND prüfen. Es ist der Auslandsnachrichtendienst, das dürfen wir ja hier nicht vergessen. Er gibt interner der Personalpolitik preis, auch Persönliches über einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und was eigentlich nun gar nicht geht, um mit Frau Merkel zu sprechen, er gibt sogar innerdienstlichen Schriftverkehr nach Pullach weiter.
Gibt es dazu Unterlagen? Inwieweit ist es damals im Deutschlandfunk bemerkt worden, dass da jemand an der Spitze dieses Senders als Gründungsintendant offenbar mit dem BND zusammenarbeitet?
Das kann man aus den BND-Akten nicht entnehmen. Also der Deutschlandfunk hat sicherlich einiges zu klären aus seinen Akten, aber eben auch, wenn ich das empfehlen darf, aus den Akten der damaligen Regierung, aus den Akten der Parteien, wieso wird ausgerechnet Herr Starke Gründungsintendant des DLF mit diesem Hintergrund 1939, promoviert in Leipzig über die Pressepolitik. Das könnte man sich auch mal angucken. Ich habe das alles nicht getan, weil es nicht mein Thema war. Ja? In den BND-Akten gibt es also über Reaktionen oder Verdachtsmomente seiner eigenen Mitarbeiter nichts. Ich habe nur in meinem Buch zitiert, die Verabschiedung des Gründungsintendanten. Das ist eine wunderbare Laudatio, was das für ein väterlicher Intendant war und wie toll da war. Und das Publikum ist begeistert. Also selbstverständlich war das für die Bundesregierung damals, fürs Kanzleramt, sehr wichtig. Und ja, wie der Deutschlandfunk damit umgehen will, weiß ich nicht. Bei mir umfasst dieses starke, es gibt ja sehr viele sogenannte Presse-Sonderverbindungen des BND.
Das betraf ja große Teile der Medienlandschaft damals. Also den Spiegel ebenso wie die Zeit, die FAZ.
Ja.
Und vieles andere mehr. Also das scheint sich ja durchaus einzubetten in einen größeren Zusammenhang. Also wie kann man sich das vorstellen, wenn wir jetzt da von den späten 50er und frühen 60er Jahren reden? Also wie stark war der Einfluss des BND auf die westdeutsche Presselandschaft?
Relativ stark, würde ich sagen. Und Herr Starke war überhaupt kein Einzelfall. Der BND führte eine Liste von etwa 220 sogenannten abwehrbereiten Journalisten. Und ich glaube, ich habe 12 Chefredakteure untersucht. Und da zeigt sich schon, dass das Bild nicht schwarz-weiß ist, sondern grau. Der eine macht sich wichtig, der andere will Geld, der dritte will vom BND was erfahren. Das ist ja heute auch so, dass Behörden ja auch mit Informationen Journalisten anlocken können. Das ist ja auch ganz normal. Es gibt eine normale PR. Aber das geht doch viel weiter, weil viele oder einige von den untersuchten Journalisten sehr viel Geld verdient haben. Das Ganze bricht zusammen, als Gehlen weggeht. Dann gibt es noch ein paar Nachläufer. Da gibt es immer noch Journalisten, die kommen und alle möglichen Wünsche haben. Ja, aber die werden so langsam nach und nach abgeschaltet. Und ich würde sagen, dass die Presselandschaft in den 70er Jahren relativ clean war. Jedenfalls viel sauberer als in den 50er Jahren.
Ja, und wenn man das Ganze jetzt in einen versucht, auch in einen historischen Kontext zu packen. Also zum einen, dass Hermann Starke eben bei weitem nicht der Einzige war in der Presselandschaft Westdeutschlands, der da für den BND gearbeitet hat, zum einen. Und zum anderen aber auch eine ganz spezielle Weltlage. Ich meine, wir reden von 61, 62, 63. Ja, zugespitzter Kalter Krieg, Mauerbau, Atomdrohungen, eine junge Bundesrepublik, die sich vielleicht auch noch finden muss. Wo stehen da diese Aktivitäten in diesem Zusammenhang?
Ja, das ist alles völlig richtig, was Sie gesagt haben. Es war eine vollkommen andere Zeit und vom Good Governance der heutigen Tage waren wir ein paar Lichtjahre weg. Die Bundesrepublik hat sich zivilisiert, hat sich entwickelt, hat auch gegen diese Tendenzen in Regierung und in manchen Milieus sich doch so nach und nach in einigen Jahrzehnten in eine Zivilgesellschaft entwickelt. Und die Politik des Kanzleramts damals, das ist eine Spezialität von Adenauer und Globke, das muss man schon so sehen. Die sahen sich ja in einer Notstandssituation, auch was die SPD angeht, die FDP haben sie übrigens auch ausgeforscht, sahen sich in einer Notstandssituation. Und es war eine schwierige Situation. Und aus der Perspektive Adenauers war das ein purer Machiavellismus, den BND einzuspannen. Und die Politik des Kanzleramts und des BND in der Ära Adenauer waren sehr, sehr eng ineinander verwoben. Und deswegen wird sozusagen naturnotwendig aus einer BND-Geschichte ganz von selbst eine Geschichte der frühen Bundesrepublik im Kalten Krieg. Also alles andere als eine konventionelle Geheimdienstgeschichte. Und man muss es aus der Zeit heraus verstehen. Wir müssen die Geschichte der Bundesrepublik nicht umschreiben. Aber wir sehen doch hier eine Verdeutlichung dessen, was hinter diesem Paravent des Hochgeheimen damals passiert ist. Und wissen Sie, wer das größte Verdienst daran hat? Das ist der BND selbst, das Kanzleramt. Wir haben nämlich gesagt, wir sind der einzige Geheimdienst weltweit, der lässt fremde Leute 10 Jahre lang in seinen Archiven wühlen und in seinen Akten wühlen. Und das war eine Großtat und wir haben uns bemüht, da einiges draus zu machen.
Und das ist jetzt nachzulesen in einem mehrbändigen Werk von Klaus-Dietmar Henke, Geheime Dienste, die politische Inlandsspionage des BND in der Ära Adenauer. Und wie gesagt, da geht es bei weitem nicht nur über die Ausspionierung des politischen Gegners, sondern eben auch um die Einbindung von einigen Spitzenjournalisten und darunter eben auch der Gründungsintendant des Deutschlandfunks, Hermann Starke. Unser Intendant heute, Stefan Rauer, wird am Donnerstagmorgen darüber berichten, wie das aufgearbeitet werden kann und wie diese Aufarbeitung auch Teil eines größeren Rückblicks ist, der ja auch die Vereinigung von Ost- und Westsendern in Berlin mit einschließt. Also da ist einiges noch durchaus zu berichten und zu reflektieren. Ich danke Ihnen sehr, Henke, für das Gespräch.
Ja, ganz meinerseits, Herr Balzer.